Servus, liebe Bayern-Fans. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim FC Bayern-Podcast. Ich spanne euch heute gar nicht lange auf die Folter. Wir starten direkt rein mit einem unfassbar legendären Moment. Hört euch das mal an. Ja, ihr habt sicher alle gleich erkannt, der Titelgewinn in der Champions League 2001. Ein Moment für die Ewigkeit. Er gehört zu den emotionalsten Momenten unserer Vereinsgeschichte, das ist, glaube ich, ganz klar. Und das Beste, wir sprechen jetzt über diesen Moment mit Thomas Linke. Er war nicht nur als Spieler dabei, sondern hat auch souverän den letzten Elfmeter für den FC Bayern verwandelt. Und wir fragen ihn, wie präsent dieser Tag noch bei ihm ist und wie sein Alltag heute aussieht. Das alles jetzt hier im Podcast. Viel Spaß.
Hier ist der FC Bayern München.
Der FC Bayern Podcast. Mit Lukas Strickner und
Thomas Linke.
Thomas, herzlich willkommen im FC Bayern Podcast.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist, denn wir haben viel zu besprechen. Wir haben es im Intro gerade schon gehört. Der Moment für die Ewigkeit, der Moment wahrscheinlich deiner Karriere 2001, der verwandelte Elfmeter und danach der Sieg der Champions League. Wie präsent ist das noch 23 Jahre danach?
Ja, das ist so in Wellenform, wird das immer mal wieder präsent und mal nicht mal so präsent. Immer wenn es Richtung Finale geht, wirst du natürlich auch dran erinnert. Und wenn dann das Finale stattgefunden hat und die Feierlichkeiten sind und du siehst die Kapitäne, wie der Pott dann in die Höhe gehoben wird, dann kommt das natürlich immer wieder hoch und du denkst dran, hoppala, das Ding hast du ja auch mal hochgehalten.
Immer wenn ich mir diese Szenen anschaue, und ich habe es in der Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast auch nochmal gemacht, man merkt, was für Emotionen da rausbrechen. Also nicht nur bei den Spielern damals, bei euch als Mannschaft, sondern auch bei den Kommentatoren. Das war ja so ein unglaublicher Moment. Was war damals ausschlaggebend? Warum hat es geklappt aus deiner Sicht?
Das Umfeld und natürlich auch die Mannschaft hat dahin gefiebert. Aufgrund der Tatsache, dass wir 2 Jahre zuvor das Finale verloren haben auf eine dramatische Weise. Und alle da wirklich mit einer Energie hingearbeitet haben, um diesen Pott dann wirklich zu gewinnen. Und das hast du dann in jedem Champions-League-Spiel auch gespürt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stand, die eine Energie hatte, die füreinander da war, die den unbedingten Willen hatte, auch den Pott gewinnen zu wollen. Und ich glaube, das hat man im Finale dann auch gesehen, dass wir nie aufgegeben haben, immer an uns geglaubt haben und selbst im Elfmeterschießen die Nerven nicht verloren haben, nachdem es nach 5 Schüssen immer noch nicht vorbei war.
Das alles hat natürlich schon auch einen großen Teil deiner Karriere bestimmt, denke ich mal, auch die ganzen Titel, die du mit dem FC Bayern gewonnen hast. Also vieles ist hier passiert mit Dreh- und Angelpunkt Säbener Straße. Was bedeutet dir der FC Bayern, wenn du so dein fußballerisches Lebenswerk betrachtest?
Immer wenn ich hierher komme, fühle ich mich eigentlich zu Hause. Ich habe hier im Prinzip 8 Jahre Fußball spielen dürfen, 7 bei den Profis, 1 Jahr dann noch bei der zweiten Mannschaft. Bin jetzt Teil des Legendenteams auch, als Repräsentant für Bayern München tätig. Und du kommst immer wieder hierher und siehst noch Gesichter von damals, ehemalige Mitspieler. Und es ist mit einem Mal schon wieder vertraut. Also es gibt kein Fremdeln oder irgendwas. Du hast das Gefühl, dass sich jeder mit dem anderen auch freuen kann und jeder den anderen auch unterstützt. Also es ist wirklich ein Stück weit Familie, würde ich sagen. Zum anderen lebe ich jetzt hier seit fast, 30 Jahre fast, in Bayern. Und es gibt, glaube ich, ja, nicht viele Gegenden in Deutschland, die schöner sind.
Lass uns über die FC Bayern Gegenwart sprechen. Du bist Teil der FC Bayern Legenden, des FC Bayern Legendenteams, zusammen mit vielen weiteren Weggefährten. Einer von ihnen ist Giovanni Elber und Giovanni hat uns eine Sprachnotiz für dich hinterlassen und da hören wir gerne mal rein.
Servus, lieber Thomas. Viel Spaß beim Podcast. Thomas, ich habe nur eines zu sagen. Du weißt überhaupt nicht, wie froh ich war, wenn du bei uns unterschrieben hast und zum FC Bayern gekommen bist. Weil es war nicht einfach, gegen dich zu spielen. Das weißt du selbst. Wir haben heiße Duelle abgeliefert. Und von daher, ich war froh, dass du dann mein Mitspieler bei FC Bayern warst. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Ne? Bleib so, wie du bist. Du bist echt ein guter Mensch. Und schön, dass du wieder bei uns bist, als Legende von FC Bayern. Mach's gut, Thomas.
Wie ist das für dich, das zu hören?
Ja, es freut mich natürlich ungemein und er hat schon recht. Es waren immer hitzige Duelle. An eins kann ich mich ganz besonders gut erinnern. Es war 98 im April. Ich hatte schon bei Bayern unterschrieben und wir haben das Spiel in Schalke gegen Bayern und ich habe gegen Giovanni spielen dürfen und schießt das 1-0 und natürlich gerade, das war natürlich ein unheimlich wichtiges Spiel für mich. Ich wollte für Schalke nochmal alles geben, ich wollte den Fans zeigen, ich möchte mich hier vernünftig verabschieden und wollte natürlich auch meinem neuen Arbeitgeber zeigen, dass sie keinen Blinden verpflichtet haben. So gelang mir tatsächlich das 1-0 und dann in der zweiten Halbzeit gab es einen Zweikampf an der Mittellinie und ich grätsche den Ball weg und Giovanni und ich liegen am Boden und wollen dann beide aufstehen und ich will wieder nach hinten laufen und er hält mich fest. Dann drehe ich mich um und will wieder weglaufen und der hält mich immer noch fest. Und dann hat er mich so lange provoziert, bis ich dann meinen Arm genommen habe und ihm so wegschieben wollte. Es sah aber leider so aus, als wenn ich ihn geschlagen hätte, so Richtung Hals oder so. Also es war mit Sicherheit kein Schlag, aber gab eine rote Karte und ich durfte dann duschen gehen. Also es waren wirklich, wirklich immer hitzige Duelle und ich kann mir schon vorstellen, dass er nicht so oft geschlagen werden möchte. Deswegen war er froh.
Der Weg hat euch ja dann zusammengeführt, ja, und auch jetzt wieder bei den Legenden. Wie ist das für dich, Teil dieses Teams zu sein mit den alten Weggefährten? Also ich kann das auch nur aus Betrachterperspektive sagen, wenn man diesen Veranstaltungen beiwohnen darf, wo ihr dann auch alle wieder zusammenkommt, dann merkt man, da ist schon was vorhanden. Da ist ein ganz besonderer Vibe, eine ganz besondere Verbindung da.
Ja, nee, das stimmt. Also ich kann auch das nur zurückgeben, was Giovanni gesagt hat. Er ist wirklich ein fantastischer Mensch. Und so geht es uns mit allen. Ja. Es sind wirklich alle auf ihre Weise fantastische Menschen, fantastische Persönlichkeiten. Und dieser Erfolg, den wir gemeinsam hatten, der gründet natürlich nicht nur darauf, dass wir auf dem Fußballplatz uns verstanden haben, sondern auch privat gut miteinander klarkamen. Und deshalb, wir freuen uns auch immer wieder, wenn wir uns sehen und sind stolz, auch den FC Bayern repräsentieren zu dürfen. Das ist ja einer der größten Vereine der Welt. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass du so einen Verein repräsentieren kannst. Und ich glaube aber auch, die Partner vom FC Bayern, die wir dann häufig ja auch sehen und begleiten, gerade dieses MAN-Spiel in Seefeld immer, ist ja ein super Event, passen zu 100% auch zum FC Bayern, weil sie alle nahbar sind, weil sie bodenständig sind. Und das ist immer wieder fantastisch, dann auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das spüren aber auch die Partner, dass wir nahbar sind. Und das ist wirklich eine absolut einzigartige Atmosphäre, die da immer wieder herrscht.
Nebenbei habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, die aktive Mannschaft zu begleiten. Und das wirst du sicherlich auch machen. Und da würde mich jetzt natürlich auch nochmal dein Blick interessieren. Wie siehst du den FC Bayern?
Ja, der FC Bayern hat natürlich in den letzten Jahren Großartiges geleistet. Und dass es vielleicht dann irgendwann mal nach 11 Meisterschaften zu einer Situation kommt, wo du kein Meister wirst, ist, glaube ich, ganz verständlich. Du musst in solchen Situationen, und das macht der FC Bayern, Größe zeigen, anderen gratulieren, die vielleicht in dieser Saison besser waren. Auf der anderen Seite hatte ich zumindest das Gefühl, und da habe ich leider auch eine Wette verloren, dass wir dieses Jahr die Champions League gewinnen können, obwohl wir nicht Meister waren. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir mit Real zumindest auf Augenhöhe sind und dann entscheidet ja immer die Tagesform. Gerade im Hinspiel, wenn du nach 4 Minuten oder nach 1 Minute, glaube ich, war es schon, das 1-0 schießt, dann geht das Spiel vielleicht auch 3-4-0 aus und du bist im Finale. Und ich glaube schon, dass dieses Halbfinale zwischen Real Madrid und Bayern München das stärkere Halbfinale war. Und wenn du dann ins Finale kommst, bist du wahrscheinlich auch Favorit. Leider, ja, es ist uns nicht gelungen, dann den Sack auch zuzumachen, schon im Hinspiel. Und das Rückspiel war natürlich verdammt bitter mit dieser Schiedsrichterentscheidung dann auch noch kurz vor Schluss, wo er pfeift und das Tor fällt. Das ist natürlich auch tragisch. Aber dann sieht man auch wieder im Sport, wie eng Glück und Pech, Erfolg und Misserfolg aneinander sind, ne?
Und jetzt hoffen wir doch mal, dass wir vielleicht auch nochmal den historischen Rückblick bemühen können und 99, 2001 jetzt im Halbfinale raus und dann nächstes Jahr Finale daheim, oder? Das wär's doch.
Absolut, aber ich glaube auch, das ist immer wieder in der Historie zu sehen beim FC Bayern, dass es Mannschaften gelungen ist, solche Sachen, Schicksale auch zu verarbeiten und neu anzugreifen. Und gerade wenn du zu Hause im Finale spielen kannst, das ist natürlich extra Motivation. Und ich bin felsenfest überzeugt davon, dass wir nächstes Jahr eine Mannschaft auf dem Platz sehen in der Champions League, die fightet um alles.
Man spricht heutzutage auch oft noch von diesen Typen, die ein Team braucht, die dann in den entscheidenden Momenten das Team auch mitreißen, dann vielleicht auch nochmal so, ja, das gewisse Etwas mitbringen. Wer war das 2001?
Klar, Olli, der dann die Elfmeter gehalten hat im Finale und der auch eine Ausstrahlung hatte, vor dem die Gegenspieler Angst hatten. Ein Stefan Effenberg, der eine wahnsinnige Persönlichkeit hatte auf dem Platz, der ein Selbstvertrauen hatte, das war grenzenlos. Der nach 5 Fehlpässen, die er in die Spitze gespielt hat, den 6. trotzdem noch gespielt hat und das war dann ein tödlicher Pass. Und auch nach dem 5. Fehlpass gesagt, gebt mir den Ball, ja, du kannst mich immer anspielen, ich bin da. Also das war schon sehr, sehr wichtig und auch vorne hat man natürlich auch mit dem Giovanni und mit Jolly Spieler, die immer für Tore gut waren. Mit Lisa Rassou hatten wir natürlich aus meiner Sicht den besten Linksverteidiger der Welt. Das war immer schön mit ihm zu spielen, weil dann hatte ich eigentlich einen freien Nachmittag, der hat die Viererkette alleine gespielt, gefühlt. Und Pratzo, der die Seite bearbeitet hat. Also es war wirklich eine fantastische Mannschaft. Oder der Jerry, der da im Mittelfeld gearbeitet hat wie ein Verrückter. Das war... Hat wirklich Spaß gemacht damals.
Aber was ich ganz interessant finde, dass du diesen Spannungsbogen aufbaust. Du sagst, erst kommt diese Niederlage und dann fiebert man drauf hin und dann klappt's. Ja. Und das ist ja schon was auch brutal mit mentaler Stärke zu tun hat, oder?
Ja, ich kam 98 nach München und wir hatten eine riesen Saison. Es war eine relativ neue Mannschaft, sage ich mal, im FM, im Brazzo, die dann auch noch dazu kam. Und das erste Jahr sind wir, glaube ich, mit 17 Punkten Vorsprung Meister geworden, mit dem Ottmar Hitzfeld als neuen Trainer. Wir hatten einen Flow, das war Wahnsinn. Und wir wurden dann durch die ganze Saison getragen. Und wie gesagt, in diesem Endspiel hat es so einen Nackenschlag gegeben. Das Pokalfinale danach hast du dann auch noch verloren, aufgrund der Tatsache, dass du da noch so down warst. Und wir haben dann schon eine Weile gebraucht, bis wir uns wieder gesammelt haben. Und jeder hat dann natürlich für sich selber eine Art und Weise finden müssen, wie er das Ganze verarbeitet. Viele der Spieler waren auch schon im Alter, wo du sagst, okay, die Champions League gewinnst du vielleicht nur einmal. Und somit sind wir dann in die neue Saison gegangen. Und ohne dass wir großartig darüber gesprochen haben, hattest du das Gefühl, das hat irgendwas mit uns gemacht. Stell dir mal vor, wir hätten in dem ersten Jahr alles gewonnen. Was willst du denn dann noch gewinnen? Mhm. Ja, dann bist du vielleicht satt. Und somit war der Ehrgeiz natürlich umso größer und wir haben umso härter dann daran gearbeitet. Und zum Glück sind wir auch 2001 dafür belohnt worden.
Du hast einen ganz wichtigen Faktor, glaube ich, gerade schon angesprochen. Das sind sicher auch die Protagonisten, die da eine entscheidende Rolle gespielt haben. Wie muss so ein Team strukturiert sein aus deiner Sicht, dass es dann klappt in diesen entscheidenden Momenten?
Ja, ich glaube, ein Team braucht eine gute Führung. Und die hatten wir mit dem Ottmar Hitzfeld. Der hat es fantastisch geschafft, alle Spieler, egal ob es die Nummer 1 war oder die Nummer 25, so mitzunehmen, dass sie sich wichtig gefühlt haben, dass sie von sich aus geglaubt haben, sie sind ein wichtiger Teil für diese Mannschaft, egal wie oft sie gespielt haben. Ottmar war, glaube ich, auch einer der ersten Trainer, der mehr oder weniger dann diese Rotation auch eingeführt hat, weil die Wettbewerbe natürlich immer größer wurden, die Spiele immer mehr wurden und du natürlich dann auch eine gewisse Erholung brauchst als Spieler. Zum anderen brauchst du natürlich eine Achse auf dem Spielfeld, die in schwierigen Momenten auch für die anderen im Prinzip da ist, um sich anlehnen zu können, wenn jemand mal vielleicht in einem Spiel nicht so gut drin ist. Und da hat man natürlich mit Olli und Stefan Effenberg die beiden, die den Ton angegeben haben, auch in der Kabine, die natürlich super ehrgeizig waren auch und vorangegangen sind. Und um sie rum hatten wir eine Anzahl an Individualisten, die du natürlich auch brauchst, aber eine Anzahl an Mannschaftsspielern, die sich wirklich dann auch in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Und jeder Einzelne hat gewusst, was er dafür machen muss, um als Mannschaft erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis gewesen.
Gute Truppe, ja, die dann sicher auch Selbstvertrauen aufgebaut hat für so ein wichtiges Elfmeterschießen. Im Champions League-Finale, du gehst hin, du hast den letzten Elfmeter, den entscheidenden Elfmeter als Schütze. Was geht einem da durch den Kopf? Also ich habe mir das nochmal angeschaut, wie gesagt, das Video in der Vorbereitung. Und du siehst, kann ich dir jetzt an der Stelle mal sagen, unfassbar entspannt aus fast.
Ja, das... Ich war auch relativ entspannt, muss ich sagen. Denn wir hatten zuvor, ich hatte ein wirklich gutes Gefühl in diesem Finale, in diesem Stadion. Wir hatten zuvor mit Schalke 97 schon den UEFA Cup gewonnen, in dem Stadion auch im Elfmeterschießen. Und das war so ein bisschen der Running Gag zwischen Jerry und mir. Die ganze Saison über habe ich immer gesagt, Jerry, du brauchst uns nur nach Mailand bringen, Rest mache ich dann schon. War eigentlich ein Spaß. Ja, und dann kommt es zum Elfmeterschießen und die ersten 5 Schützen werden natürlich dann auch benannt vom Trainer oder melden sich freiwillig. Ich glaube, da gibt es welche, die schießen gerne Elfmeter, da gibt es welche, die wollen nicht unbedingt Elfmeter schießen. Ich hatte in meiner Karriere noch nie einen Elfmeter geschossen, von daher war ich froh, dass ich unter den ersten 5 mal nicht war. Und ja, wie es das Schicksal dann so will, die ersten 5 unentschieden. Und dann stehen wir da an der Mittellinie, es ist kein Trainer mehr da und wir müssen dann selber Entscheidungen treffen. Und dann war, glaube ich, jeder, der da in der Mittellinie stand, froh, dass der Lisa die Entscheidung genommen hat und die Verantwortung übernommen hat. Ja, beide getroffen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt gucke ich mich an der Mittellinie um und denke, wer ist denn noch da? Wer kann denn da noch schießen? Und dann sehe ich den Owen Hargreaves. Der war damals, glaube ich, 19 Jahre, hat eins seiner ersten Spiele gemacht. Da habe ich gedacht, naja gut, der sollte jetzt nicht unbedingt schießen. Beim Carsten Janker hattest du das Gefühl, der will jetzt auch nicht unbedingt. Der hat immer gesagt, Thomas, du musst schießen. Ja, dann war noch der Olli da. Torwart, ein Elfmeterschießen, kann man machen, ja. Hans-Jörg Butt. So, und dann blieben noch Sammy und ich. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, bevor der Sammy den verschießt, schieße ich ihn lieber selber rein. Ja, und bin dann zum Elfmeterpunkt gegangen. Und es gibt ja so Tage, dann wird das Tor immer kleiner. An dem Tag war es riesengroß, für mich gefühlt, weil ich tatsächlich so ein Zuvertrauen hatte und ein gutes Gefühl hatte. Und somit ist es mir auch gelungen, die richtige Ecke auszuwählen und den Ball zu versenken. Und der Olli hat den nächsten gehalten und glücklicherweise. Und das Spiel war beendet und wir haben endlich nach 2 Jahren den Lohn dafür bekommen, für die Arbeit, die wir wirklich seit 99 dann auch geleistet haben.
Absolut verdient. Ja. Und du hast also keine Sekunde gezögert, dass du den jetzt reinmachst.
Keine Sekunde.
Ja, das sieht man dir auch an und das ist wahrscheinlich das Entscheidende in solchen Momenten, oder? Dass man das nicht zulässt, keinen Zweifel und dahin geht und sagt, ja, natürlich mache ich den jetzt.
Ja, ich sage ja, es gibt unterschiedliche Tage. Ne? Es gibt Tage, da bist du dir absolut sicher und dann gibt es Tage auch, ja, ich erinnere mich an ein Hallenturnier, da habe ich mal 9 Meter geschossen. Ja, da habe ich mir gedacht, da stand, glaube ich, der Dimo Wache im Tor, der ist natürlich 2 Meter groß gewesen und die Tore sind dann noch kleiner. Und dann habe ich mir gedacht, Mama Mia, das Tor ist so klein, wo schieße ich jetzt hin? Ja, und dementsprechend hat er den Ball dann auch gehalten. Ne?
Ja, verrückt. Aber der Champions League-Titel war ja zum Glück nicht das einzige, was du gewonnen hast als Trophäe. Ich muss mal auf meinen Zettel schauen, weil es sind dann doch einige Titel, die in deiner Trophäensammlung stehen. 5-mal Deutscher Meister, 3-mal DFB-Pokalsieger, Weltpokalsieger. Dazu hast du mit Schalke den UEFA Cup gewonnen, wurdest Vize-Weltmeister und österreichischer Meister. Wow. Woher hast du dieses wahnsinnige Siegergehen?
Ja, ich glaube grundsätzlich, dass jeder, der Sport macht, gern gewinnt. Und dann ist es manchen Leuten gerade im Mannschaftssport vergönnt, Titel gewinnen zu dürfen und manchen vielleicht nicht so, obwohl sie individuell vielleicht viel besser sind als andere. Es ist immer so ein bisschen abhängig auch, in welcher Mannschaft du kommst. Und für mich war das natürlich perfekt, zum FC Bayern zu kommen, in einen Verein, der immer Titel gewinnen möchte und der nie aufgibt. Und ich glaube, davon habe ich natürlich auch profitiert und konnte natürlich meine Mentalität auch mit reinbringen, die das auch wieder gespiegelt hat. Bei mir hat sich das eher in den Zweikämpfen dann wieder gespiegelt. Ich habe für mich immer runtergebrochen, okay, was kann ich für eine Mannschaft machen, dass wir erfolgreich sind? Und das ging in erster Linie darüber, dass ich der Mannschaft ein gutes Gefühl geben wollte, indem ich meine Zweikämpfe gewinne hinten. Und habe mir immer selber ausgemalt, wenn ich der Mannschaft das Gefühl gebe, dass ich meine Zweikämpfe gewinne, dann können die sich auf ihr Ding konzentrieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis von erfolgreichen Mannschaften, dass sich wirklich jeder auf seine Qualitäten besinnt und die in den Dienst der Mannschaft stellt.
Und wenn du so das gesamte Mannschaftsgefüge einmal anschaust, hattest du den Eindruck, dass jeder da auch so weit war, diese Stärken selber zu erkennen oder ist das auch typenabhängig?
Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ja gerade in der Champions League relativ häufig gegen Manchester United gespielt. Und der Owen Hargreaves kam irgendwann mal von der englischen Nationalmannschaft zurück und hat gesagt, also, die haben mich gefragt, wie macht ihr das, dass ihr taktisch so gut seid? Ja, ihr müsst das doch täglich trainieren. Und dann hat der Owen gesagt, wir trainieren das gar nicht. Und das ist eigentlich Aussage genug, dass man sieht, dass so viel Fußballintelligenz auch in jedem Einzelnen war, dass er wusste, was ist nötig in jedem einzelnen Moment, um das Richtige zu tun.
Das ist aber sehr interessant und glaube ich auch nicht flächendeckend so vorhanden, oder? Es war dann sicher auch speziell runtergebrochen auf diese Truppe von damals so.
Ich glaube, du kannst es immer wieder auch heutzutage noch sehen, dass Mannschaften, die individuell eine besondere Klasse haben, also ob das jetzt der Dribbler ist oder der Torwart oder der Außenbahnspieler, der mit seinen Läufen viele Wege machen kann oder auch der Verteidiger mit seinen Zweikämpfen. Du siehst, je höher das Niveau wird, desto besser ist die individuelle Klasse und desto eher wissen die Spieler, was sie zu tun haben. Natürlich musst du dann auch einen Trainer haben, wie damals in Ottmar Hitzfeld, der das Ganze vernünftig steuert. Aber ich glaube schon, je höher die individuelle Qualität einer Mannschaft ist, desto weniger brauchst du auch für einen taktischen Bereich einen Trainer.
Was war der Anteil des Trainers dann? Was hat Ottmar Hitzfeld richtig gemacht, dass er euch zu diesem maximalen Erfolg gepusht hat?
Er hat die richtigen Leute stark gemacht, gerade in den Führungspositionen auf dem Platz, die Achse, die er geschaffen hat. und jedem Einzelnen auch Selbstvertrauen gegeben hat. Er hatte eine unheimliche Empathie, er wusste genau, wann jemand ein Spiel braucht und wann auch nicht, wann jemand mal eine Pause brauchte. Und der Umgang mit der Mannschaft, das war eigentlich das Geheimnis.
Wir haben schon von diesen Typen gesprochen, wahnsinnig viele Weggefährten, die du, glaube ich, auch heute noch relativ regelmäßig siehst, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Wer waren und sind so deine engsten Bezugspersonen von damals?
Also meine engsten Bezugspersonen waren natürlich die in der Kabine neben mir saßen. Und das waren im Prinzip der Brazzo, der Jerry und der Thorsten Fink, mit denen ich da am häufigsten Kontakt hatte. Und wir auch heutzutage noch freuen, wenn wir uns sehen. Das waren eigentlich die Kontaktpersonen, die in meinem Umfeld in dem Moment dann auch die wichtigsten waren. Ja.
Mit denen du auch wahnsinnig viel erlebt hast, natürlich selbsterklärend. Gab es neben diesem schon jetzt viel besprochenen Abend 2001 noch einen Moment deiner Fußballkarriere, der dir ganz besonders in Erinnerung bleibt?
Ja, eben 99. Ja, das war wirklich der Ursprung, das muss man ja wirklich sagen, für die weitere Karriere, ja, für das, was danach entstanden ist und auch was an dem Abend passiert ist, ist relativ ungewöhnlich. Wir waren natürlich alle geknickt, das kann man ja an den Bildern sehen. Wir lagen alle auf dem Platz, haben teilweise geweint und waren fix und alle. Und sind dann ins Hotel gekommen und nach den Spielen hast du ja immer ein Bankett mit Sponsoren und dann werden die Reden gehalten und ja, du hast gemerkt, es war Totenstimmung. Und irgendwann gab es natürlich auch ein bisschen was zu trinken und irgendwann ist die Stimmung dann gekippt. Und dann gab es, glaube ich, die größte Party, die der FC Bayern je erlebt hat. Also dieser ganze Frust hat sich dann an dem Abend auch entladen und es war auch so ein Teil wahrscheinlich der Verarbeitung dieser Situation, um dann auch wieder neu starten zu können. Und ich glaube, wenn da ein Fremder reingekommen wäre, der hätte gedacht, wir haben gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, also so hat sich das angefühlt. Ich glaube, das gibt es nicht allzu häufig im Fußball.
Kann dann auch mal ein entscheidender Impuls sein.
Absolut.
Ist doch gut, das kann man so mal mitnehmen. Wie hast du damals die Fanstimmung und den Fansupport erlebt? Wie wichtig war das? Also auch da gibt es aus Zuschauerperspektive, das kann ich auch nochmal bestätigen, schon immer noch Gänsehautmomente, wenn man sich das anschaut. Welche Rolle spielt das am Ende des Tages dann?
Ja, eine riesengroße Rolle. Und du merkst das ja auch. Wir hatten ja damals das Olympiastadion und nicht die Allianz Arena. Ich glaube, wenn man die Spiele von damals anschaut und die Spiele von heute, ist das ein riesengroßer Unterschied. Die Allianz Arena, ein enges Stadion ohne Laufbahn, die Atmosphäre, die ist Wahnsinn. Das Stadion ist immer ausverkauft, das ist ein Event für die Zuschauer und du hast da jedes Mal eine tolle Stimmung. Auf der anderen Seite hattest du teilweise das Olympiastadion im Februar gegen Rosenborg-Trondheim bei gefühlt minus 20 Grad, 13.000 Zuschauer. Das ist natürlich dann eine andere Atmosphäre. Und dann kommst du nach San Siro, ein Stadion, was wahnsinnig eng ist. Und dann hast du so viele Bayern-Fans, die da richtig Stimmung machen. Und in dem Stadion kommt das dann auch noch extrem rüber. Ja, du hast keine Laufbahn dazwischen. Und das waren für mich immer die schönsten Spiele, wo wirklich so eine Atmosphäre war, die so richtig aufgeladen war und eine Stimmung, das ist riesig. Also für einen Fußballer, dann läufst du ja fast von alleine.
Wie schwer ist es dir damals gefallen, dann hier auch einen Schlussstrich zu ziehen an der Säbener Straße und den FC Bayern zu verlassen? Vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen beschreiben.
Ja, das tut natürlich immer weh, gerade wenn man so eine erfolgreiche Zeit hatte. Aber was mir, glaube ich, geholfen hat, war die Tatsache, dass ich damals doch schon 35 war und dann irgendwo auch, wenn du dreimal die Woche spielen musst oder darfst, der Körper irgendwann sagt, na gut, vielleicht reichen auch zweimal die Woche. Dreimal muss nicht unbedingt mehr sein. Somit kannst du dich eigentlich auch darauf vorbereiten, dass es irgendwann zu Ende geht. Für mich war es schön, noch das Erlebnis Salzburg zu haben und dann auch nochmal in der zweiten Mannschaft spielen zu dürfen, um auch nochmal eine andere Erfahrung zu machen, wie es in anderen Ländern aussieht. Und das war damals ein tolles Projekt. Ich war der erste Spieler, der bei Red Bull unterschrieben hat. Und es war für mich sehr, sehr lehrreich und auch ja, ein Schritt für die Zukunft, in die Zukunft nach der fußballerischen Karriere.
Lass uns nochmal einen Schritt weiter schauen. Nach deiner aktiven Zeit dann der Wechsel in die Funktionärsebene.
Ja, ich wusste eigentlich immer, dass ich nach dem Fußball kein Trainer sein möchte, nach meiner Fußballkarriere. Weil ich habe immer gesagt, wenn ich Trainer sein möchte, dann kann ich auch weiterspielen. Da verändert sich nichts im Ablauf und in dem, was du tust. Von daher habe ich damals den Schritt zurück zum FC Bayern bewusst gewählt, in die zweite Mannschaft zu gehen, um nochmal den jungen Spielern auch meine Erfahrung weitergeben zu können. Zum anderen auch hatte ich damals mit dem Uli Hoeneß vereinbart, dass ich die Möglichkeit habe, durch alle Abteilungen einmal zu gehen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, was mir Spaß machen könnte danach. Das Ganze hatte sich aber dann relativ schnell erledigt, weil im August oder September kam ein Anruf von Red Bull, die mich gefragt hatten, ob ich nicht mir vorstellen kann, Assistent des Sportdirektors dort zu werden. Und ja, da habe ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe hier weitergespielt. Der Hermann Gerland hat mir die Möglichkeit gegeben, zweimal die Woche in Salzburg dann schon tätig zu sein, zu arbeiten. Und das war ja eigentlich das, worauf ich auch hinaus wollte. Und somit konnte ich meinen beruflichen Werdegang schon in dem letzten Fußballerjahr im Prinzip einleiten. Habe dort sehr viel gelernt, war dort von 2008 bis 2011, hat er die ersten Schritte gemacht, angefangen als Assistent des Sportdirektors, dann kam Didi Beiersdorfer als Head of Global Soccer für den Red Bull Konzern. Dann hatte ich die Verantwortung in Salzburg, dann gab es das Projekt in Leipzig und dann bin ich im Februar 2011 bin ich nach Leipzig gewechselt als Sportdirektor, um dann aber auch 10 Wochen später festzustellen, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und habe dort meinen Vertrag aufgelöst und habe dann später in Ingolstadt angefangen, in der Verantwortung. Und das war natürlich auch eine sehr, sehr intensive Zeit.
Weil?
Weil der Start unheimlich schwierig war. Ich habe da in der Phase angefangen, da ging es um den Abstieg. Ich glaube, Ingolstadt hatte nach, 9 Spielen 4 Punkte, also radikal letzter. Und der Trainer Benno Möhlmann damals hat anscheinend auch seine Künste aufgebraucht gehabt, sodass der Verein gesagt hat, sie trauen ihm nicht mehr zu, die Mannschaft dahin zu führen, dass sie die Klasse hält und haben ihn daraufhin auch dann freigestellt. Ich durfte den Trainer mitbringen. Und die Mannschaft war in einem Alter, von dem Altersschnitt her, wir hatten, glaube ich, 13 Spieler über 30, die nicht mehr so leistungsfähig war. Und wir das Ganze natürlich da erstmal so stabilisieren mussten, dass wir die Klasse halten, auf der anderen Seite auch eine neue Mannschaft bauen wollten, die dann andere Ansprüchen auch genügt. Und das war schon sehr intensiv, muss ich sagen.
Welche Eigenschaften haben dir da als Funktionär dann geholfen, die du als Spieler entwickelt hast in deiner Karriere?
Ich glaube, auf jeden Fall meine Ruhe hat mir geholfen, meine Konsequenz auch, Entscheidungen zu treffen. Das sind sicherlich Haupteigenschaften, die du dann auch brauchst, weil wenn alle um dich hektisch sind, und das ist in solchen Situationen so, dass der ganze Vorstand, der Aufsichtsrat natürlich Angst hat um den Verein, auch um die Situation im Verein, die Mitarbeiter, kannst du dir sicherlich vorstellen, die dann, wenn es eine Liga tiefer geht, vielleicht auch nicht mehr einen sicheren Job haben. Ich glaube, da brauchst du jemanden, der Ruhe ausstrahlt, wo sich andere auch anlehnen können, der eine Richtung vorgibt und der auch eine gewisse Konsequenz in Entscheidungen vorlebt. Weil wenn du dann anfängst rumzueiern, dann merken die, dass du unsicher bist. Und ich glaube, das ist dann auch schlecht.
Thomas, vielen Dank bis hierhin. Jetzt würde mich natürlich zum Abschluss noch interessieren, was für dich persönlich, ich habe deine Titel aufgezählt, sportlich hast du alles erreicht und es macht den Eindruck, als wärst du sehr glücklich mit deinem Lebenswerk. Welche Ziele hast du dir noch gesetzt?
Ich möchte natürlich in der Form auch mein Wissen gern weitergeben an jüngere Menschen und von daher habe ich 3 Söhne, die ich dann auf ihrem Lebensweg begleiten kann. Die 2 Kleineren spielen beide Fußball und da stehe ich natürlich auch immer an der Auslinie und schaue interessiert zu und gebe ihnen das Gefühl, dass sie auch wichtig sind für mich in dem, was sie machen und versuche sie natürlich dann auch zu verbessern, wobei das ab und zu auch mal zu schwierigen Situationen führt, weil gerade der Kleinere hat schon sehr seinen eigenen Kopf, sodass wir da ab und zu mal aneinander geraten.
Aber hat er vom Papa, oder?
Hat er vollkommen vom Papa. Also von daher, nee, das macht mir unheimlich viel Spaß, die Kinder aufwachsen zu sehen und die begleiten zu dürfen. Gerade nach der intensiven Zeit auch im Job habe ich da schon das Gefühl, dass das auch wichtig ist für die Familie, dieser Zusammenhalt auch da zu sein, was mir die Jahre zuvor nicht immer gelungen ist.
Das ist doch wunderschön. Und vielleicht, wer weiß, ist im Hause Linke auch nochmal ein künftiger Champions League-Sieger unterwegs auf dem Fußballplatz, den Thomas da ausbildet. Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Hat mich sehr gefreut und auch danke euch, liebe Bayern-Fans, fürs Zuhören. Wenn euch der FC Bayern-Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, ganz gleich, wo ihr ihn hört, ob bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder auf einer unserer Club-Plattformen. Lasst gerne eine Bewertung da, wo bewertet werden kann und nicht vergessen, wir sind wir. Bis bald. Danke, Thomas.
Dankeschön.
Ich habe fertig.